Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für die heutige Folge habe ich mich mal aus meinem geliebten Pankow ins ganz andere Ende der Stadt begeben und bin in Oberschöneweide gelandet. Das gehört zum Bezirk Treptow-Köpenick, ist einmal quer durch die Stadt. Ich bin in Karlshorst ausgestiegen, dann mit der Tram gefahren und bin jetzt hier in einem Gebiet, was Ende des 19. Jahrhunderts ein Industriestandort war für die Elektroindustrie. Und neben Wohnhäusern, die zum Teil aus der Gründerzeit sind, stehen hier eben auch wirklich viele sehr spektakuläre Backsteinbauten, so große Industriehallen. Und in einer dieser Hallen bin ich jetzt und sitze jemandem gegenüber, der die Halle jetzt umbaut, schon seit einiger Zeit, und zu einem Kulturort umwidmen will. Und mit Ralf Schmerberg, so heißt er, sitze ich jetzt hier oben in seinem Büro. Das ist ganz schön. Man geht so eine Metalltreppe hinauf und dann sitzt man in so einem riesigen Büro mit alten Möbeln, alten Tischen, ein bisschen Kunst und einem Kaminofen. Es ist wunderschön. Ende Februar, wo es dann draußen noch ein bisschen kalt ist. Ja, Ralf sitzt mir gegenüber und ich sage erstmal Hallo, Ralf.
Ja, hallo. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht erstmal ein bisschen zu dir, so als Einstieg. Ich habe in deiner Biografie gelesen, dass du Filmemacher bist, dass du Fotograf bist. Jetzt sitzen wir hier in dieser großen Halle. Das ist jetzt erstmal nicht so der erste Gedanke, an den ich komme, dass jemand, der sich mit diesen künstlerischen Genres beschäftigt, so viel Platz braucht. Wie kommst du denn hierher und was interessiert dich grundsätzlich an diesem Ort?
Ja, wie komme ich hierher? Gute Frage. Sehr zufällig, sehr unerwartet, sehr Erweckungsmoment gehabt. Eigentlich bin ich hier rausgekommen, weil ich ein kleines Studio gesucht habe für mich. Ich wollte mich eigentlich reduzieren nach meinem letzten Ort und hatte mir hier 200 Quadratmeter schöne kleine Mini-Halle am Wasser angeguckt mit Blick auf die Spree. Das fand ich sehr romantisch. Und hatte eigentlich zugesagt und war hier unterwegs mit dem Eigentümer. Dann haben wir natürlich über die Fabrik geredet, die sehr groß ist hier. Das ist eine große eigene Welt, kann man fast sagen. Und in dem Zusammenhang hat er auch gesagt, ja, das ist das und das ist jenes und das ist die schönste Halle. Da habe ich gesagt, können wir mal die schönste Halle sehen. Bin ja auch neugierig und als Filmemacher bin ich sowieso jemand, der gerne Orte erspürt. Und als wir dann hier reingegangen sind, ist das kleine Atelier in den Hintergrund gerutscht. Ich bin wirklich von der Mahalla, von der Halle und allem, was die Halle in sich trägt, so verzaubert gewesen, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Und das Erste, was interessant war, als ich hier reinkam, war natürlich, die Mahalla ist kein Studio. Also nicht für mich auf jeden Fall. Und das war so ein starkes Wir-Gefühl. Und es war Corona und es war eine weggeschlossene Gesellschaft in der Zeit. Man war sehr mit sich beschäftigt in der Zeit, auf sich zurückgeworfen. Und dann kam ich hier rein und es war so filmische nach der Apokalypse-Stimmung. Vögel in der Halle, Staub ohne Ende, keine Menschen, Maschinen, die nicht mehr gehen. Also es war so die stillgestandene Zeit. Ich bin halt reingekommen und habe das so stark, das Wir hier drin gesehen und ich habe so stark den Ort gesehen. Diese Halle ist einnehmend in ihrer Art, auch in ihrer Schönheit und bin dann also praktisch vom Ich-Studio, ich wollte mich eigentlich zurückziehen, in genau das Gegenteil gelandet. Und witzigerweise hatte ich einen Zettel geschrieben in meinem letzten, als ich mein letztes Studio aufgegeben hatte, weil ich nicht genau wusste, wo es für mich hingeht. Ich hatte auch so einen Lebensabschnitt, glaube ich, abgewickelt. Und da stand eigentlich nur drauf, die kleine Maus oder der Elefant. So. Und dann ist es wirklich der Elefant geworden, weil die Maus wäre vorne gewesen am Wasser. Und es waren, glaube ich, zwei Dinge in mir. Jetzt wachse ich nochmal über mich hinaus oder ziehe ich mich zurück. Ich glaube, das ist sowieso eine Diskrepanz, die viele Leute in sich tragen, zwischen höre ich auf oder mache ich jetzt erst recht weiter.
Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, wenn man die Wilhelminhofstraße sich so anguckt, wo diese ganzen Industriebauten hier stehen in Oberschöneweide. Es ist ja seit einiger Zeit schon, also ich würde sagen so im letzten Jahrzehnt, vielleicht sogar schon ein bisschen länger so, dass ja viele dieser alten Industriestandorte, also das war hier eben Elektroindustrie vor allem, noch auch zu DDR-Zeiten wurde das hier alles ja noch benutzt als Fabrik, dass sich ja hier schon in den letzten 10 Jahren Künstler auch angesiedelt haben, durchaus auch prominente Namen, die hier sind, in den Rheinbeck-Hallen, ein Stück die Straße runter zum Beispiel. Wie ist denn das überhaupt gekommen? Weißt du das vielleicht, dass jetzt ausgerechnet Oberschöneweide jetzt so ein neues Kulturquartier geworden ist oder immer noch wird?
Ja, das ist sehr stark spürbar und da gibt es natürlich eine Geschichte vor uns, die mich aber am Anfang gar nicht interessiert habe. Ich habe nur den Ort gesehen und habe dann verstanden, Oberschöneweide und Oberschöneweide auch entdeckt und lebe ja auch mittlerweile hier und ich liebe es sogar hier, muss ich sagen. Am Anfang war es für mich auch ein bisschen fremd. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, muss ich ehrlich sagen.
Wie es der dazu kam, dass ausgerechnet dieser Kiez hier so entdeckt wurde als Kulturort?
Naja, eigentlich wird er entdeckt gerade. Ich glaube, er ist vorentdeckt, aber ich glaube, die erste Welle war sehr, wir machen hier Studios und ziehen uns zurück und gehen an den Stadtrand und haben Fläche und tolle Architektur. Mhm. Aber viele der ersten Projekte waren wirklich reine Ateliers und sehr geschlossene Situationen, was auch völlig okay ist. Und ich glaube, was jetzt aber passiert, ist, dass sehr viel Offenes nach Oberschöneweide kommt. Es fängt mit der Mahalla natürlich an, die sich als öffentlichen Ort sieht und als öffentlichen Ort aufstellt. Es ist aber ähnlich auch bei Teilen oben in Berensbau und anderen Projekten hier. Du spürst so ein frühes Brooklyn, wie ich das mal aus Manhattan kenne, als da alles gewandert ist. Es ist auch alles logisch. Die Stadt ist einfach durchsaniert und durchstrukturiert und finanziert. Da gehen diese Projekte, wie wir Berliner sie lieben und hatten, nicht mehr. Also gehen wir alle in die Peripherie, glaube ich. Auf jeden Fall die Wahnsinnigen. Und Oberschöneweide kann das sehr gut auffangen, weil es hat diese irre Verbindung zwischen Wohnraum und Industrieraum. Wenn du hier aus dem Fenster guckst, gucke ich zu Nachbarn, die da wohnen und die gucken auf eine Fabrik. Das ist eigentlich einmalig in Berlin. So wie Wilhelminhof gebaut ist, ist sie zweigeteilt. Links ist die Industrie. Ich meine, eigentlich der Frühkapitalismus ist hier entstanden, ja. Und rechts sind die Menschen, die das füttern und gelebt haben. So, jetzt sind wir 120 Jahre später, die Industrie ist gegangen, dieses Zeitalter ist für Oberschöneweide vorbei. Es sind unglaubliche Gebäude, die man auch nicht platt machen kann und will und darf. Ja, es sind übrig geblieben und leer und haben lange in diesem Leerstand gelebt. Und Kultur oder großgedachte Kultur, jetzt wenn man von den Gebäuden auch spricht, die kann das halt füllen und deshalb passiert das, glaube ich, auch jetzt hier.
Dann reden wir doch mal ganz konkret über dieses Gebäude hier. Ich habe gelesen, das war früher eine Ausstellungshalle der AEG.
Ja, also dieses Gebäude, Susanne Räumschüssel hat es sehr schön gesagt, sie sagt, das wäre das Herzgebäude der Wilhelminhofstraße, hier pocht das Herz. Und wenn man sich die Architektur anguckt, ist es eigentlich das schönste Gebäude, wie es gemacht ist mit seinen Verzierungen und seinen Extrafeinheiten und Liebeleien. Ja, es war natürlich ein Repräsentationsgebäude, hier wurde eigentlich Elektrizität verbreitet, verkauft. Mit großen Dampfturbinen und dementsprechend, weil die groß waren, wurde auch eine große Halle drumherum gebaut. Ne? Und jetzt verliere ich gerade den Faden so ein bisschen, muss ich gestehen. Eigentlich habe ich es schon gesagt, oder?
Eigentlich hast du es schon gesagt. Genau. Jetzt bist du also hier drin. Du hast diesen Ort bekommen, hast ihn also angemietet. Wie du selber sagst, auch ein bisschen größenwahnsinnig vielleicht auch schon, wenn man eigentlich sagt, man will sich zurückziehen auf 200 Quadratmeter. Du willst diesen Ort jetzt oder hast du ja auch schon angefangen zu einem Kulturort machen, der viele Leute einlädt, hier zu arbeiten, aber der natürlich auch viele Leute einlädt, hier dabei zu sein. Wenn du nochmal die Halle an sich oder diesen Ort an sich beschreibst, du hast ja gesagt, als du hierher kommst, hat er dich irgendwie gekickt, aber was ist der besondere Spirit hier im Haus?
Vom Gebäude oder von unserer Seite aus?
Vielleicht vom Gebäude ausgehend auf das, was ihr jetzt sozusagen, also wie die Synergien sind zwischen euch und dem Haus.
Ja, das Gebäude hat einfach eine seltene Schönheit, wie so ein guter alter Oldtimer, kann man sagen. Oder wenn man ein schönes Möbelstück herrichtet. Es lebt von unheimlich vielen Kleinigkeiten, die man lieb gewinnt. Es ist extrem lichtdurchflutet. Das ist auch das, was mich wirklich überzeugt hat, dass hier überall Licht, Oberlichter, großes Glasdach. Also wir leben im Licht, was in Deutschland schon was bedeutet. Ja. Die Architektur, vor allem die Haupthalle, hat was sehr Weibliches. Sie ist nicht mächtig gebaut, sie ist weit ausladend gebaut. Die Menschen fühlen sich wohl. Das Gebäude macht, obwohl es sehr groß ist, hat es nicht diesen Druck von Macht oder Repräsentanz wie manch andere Gebäude oder so. Ich finde, dass hier der Mensch aufatmet in der Architektur, und manchmal sind wir eigentlich auch schwer eingenommen von Architektur, und das gefällt mir hier sehr gut, und das spüren wir auch in unserem Alltag. Ne? Und wir kommen dazu natürlich als eine irre Form der Belebung. Die Mahalle hat ja schon viel gesehen. Die Halle gibt es über 120 Jahre, glaube ich. Das heißt, wir sind für die Mahalle wie so für einen Baum ein weiteres Liebespaar, das drunter steht. Und aber ich glaube, wir sind für die Mahalle auch etwas Besonderes, weil wir natürlich so uns verliebt haben in das Gebäude. Wir sind halt wirklich sehr vorsichtig, wie wir renovieren, wie wir sie sehen, wie wir sie erhalten in ihrer Schönheit und jetzt nicht kaputt platt machen oder so. Wir beleben das mit was Menschlichen, was die Halle vielleicht so nie gehabt hat. Die Halle hatte eine andere Funktion. Es ist interessant zu sehen, dass so ein Gebäude jetzt für Zusammenkunft von Menschen ist. Ich muss sagen, Oberschöneweide ist auch ein klares Beispiel von Ausbeutung, von Arbeiterausbeutung in der Jahrhundertwende, kann man das verfolgen. Ich meine, das Interessante ist ja, dass so Fritz Lang und sein Metropolis baut ja die ganze Stadt der Arbeiter auf Oberschöneweide ein. Ja, also die 100.000, die da im Anzug reinlaufen mit geneigten Köpfen, das ist ja genau hier gewesen, das hat ja hier stattgefunden. So. Und das ist halt auch etwas, dass wir sehen, dass die Halle mal den Maschinen gehört hat und jetzt wieder den Menschen.
Ich finde es auch ein unglaublich dynamisches Gebäude, wenn man, man kommt halt rein, es ist zum einen wirklich raffiniert, überhaupt gebaut, auch wie man so reinkommt. Man schlängelt sich so über die Längsseite rein, hat dann gar nicht so einen Blick auf die komplette Halle, sondern muss sozusagen den Kopf wenden. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Es ist wie in so alter Industrie ja oft wahnsinnig detailverliebt schon mit so tollen Metalltreppen und alten Fenstern. Und hier gibt's eine Luke und da gibt's eine Tür. Und dann geht man geradeaus und plötzlich steht man in so einem schwarzen Raum und überall. Und das mochte ich jetzt gerade auch, als ich herkam und so ein bisschen alleine durch die Halle ging, überall an jeder Ecke wuselte jemand, es war Musik zu hören, also ein unglaublich spannender an sich schon Ort, und du hast ja auch, vielleicht kommen wir mal auf die Funktion zu sprechen, nicht nur die große Halle, sondern eben mit dem schwarzen Raum eine etwas kleinere Halle, und dann gibt es ja noch, ich glaube, unter deinem Büro noch mal so was wie so ein Ausstellungsraum. Ja, ja.
70 Räume haben wir gezählt in der Mahalla. Okay. Zwei davon sind die Hallen, also haben wir noch 68 andere Räume. Wir sitzen jetzt ja auch in einem. Wir sind komplett unterkellert. Wir haben eine gesamte Unterwelt zu der Oberwelt. Ja, also die ganze Fläche gibt es nochmal in unterirdisch. Sehr aufgeteilt und mehr wie so ein Labyrinth. Wir haben einen Seitenflügel. Wir haben hier dieses Gebäude im Gebäude. Und das war ja auch das Interessante. Nur eine Halle hätte ich sehr schwierig gefunden. Ne? Was soll ich mit einer Halle? Aber da diese Halle eigentlich umringt ist wie so ein Stadtquartier, kann man sagen, dass man hier eigentlich für viele Leute, viele Studios, viele Ateliers, also dass man hier wirklich im Gebäude eigentlich eine gesamte Plattform bauen kann an Aktivitäten, das war der Reiz und ist der Reiz. Mhm. Ne?
Kommt daher auch der Name. Ich habe mal erst, also Mahalla, da stolpert man ja drüber, und dann habe ich mal gegoogelt und dann kommt die Mahalla hier in Schöneweide zumindest bei meinem Google relativ schnell, nämlich eigentlich als erstes, und danach kommt aber eben der Begriff Mahalla als Definition als selbstverwaltetes Stadtquartier. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, oder? Also aus dem arabischen Raum.
Super. Muss ich auch sagen, das habe ich aber erst später rausgefunden. Wir haben es nicht nach dem Arabischen benannt, sondern wir haben das, das hat sich gefunden, das Wort. Ne? Ma steht für uns für Mutter, und Halle, Halla steht für Halle, es ist die Mutterhalle. Das Halla haben wir von den aus der nordischen Wikingersprache uns geholt. Immer die Halle der Krieger. Und dachten so, eigentlich eine Mutterhalle gibt's nicht. Das hört sich eigentlich gut an. Wir sind im 21. Jahrhundert. Das Gebäude ist für mich sehr weiblich. Gerade die große Halle. Das ist auch für uns ein Geburtsort für kreative Geschichten, die passieren sollen. Das heißt, es ist eigentlich ein kreativer Uterus. Und deshalb haben wir gesagt, hey, Mahalla, das ist gut. Das war eigentlich für uns eine eigene Wortschöpfung. Dann fängst du an zu googeln heutzutage, wenn du mal einen Namen kreiert hast. Eigentlich haben wir ihn zusammengeklebt aus einer Ursilbe und einer mystischen Begriff. Und es ist richtig, Mahalla heißt im Arabischen selbstverwaltetes Stadtquartier. Das fand ich natürlich super. Ja, weil damit konnten wir auch umgehen. Und das ist ganz interessant. Gerade unter Uber-Fahrern, Taxifahrern hast du doch sehr viele arabische Leute. Die lieben das, in die Mahalla zu fahren. Und die lieben das, dass wir das so genannt haben. Das finden wir auch gut. Aber so eigentlich für uns ist Mahalla die Halle der Mutter.
Vielleicht ganz kurz, weil wir immer bisher nur über dich geredet haben. Du sagst aber ganz oft wir. Wer ist denn wir? Wer ist denn dein Team?
Wir, das sind alle, die schon hier waren und was für die Halle getan haben. Weil über so ein Langzeitprojekt kommen und gehen die Leute. Wir, das ist natürlich ein Kernteam. Es sind ungefähr 6 Leute, die tagtäglich oder ausschließlich sich mit der Mahalla beschäftigen in ihrem Leben. Die sind auch wichtig. Das ist zu wenig für die Größe des Projekts, aber das ist das, was wir wirtschaftlich uns leisten können, 6 Leute mit einzubinden. Und wir heißt aber auch natürlich, Mahalla lebt unheimlich von Support, sei das auf der Investorenseite, sei das auf der Volunteer-Seite. Wir haben ganz viele Leute, die einfach kommen und uns helfen. Ein Tag, ein paar Stunden bei Veranstaltungen, in der Küche, bei allem, was anfällt. Das heißt so, wir ist ein sehr fluides Wort in der Mahalla. Ja. Wenn ich aber von ich spreche, würde es eigentlich das völlig falsche Bild geben, weil ich bin hier oben in diesem Raum, das ist mein Raum, das ist ich, das ist so mein altes Studio, das sind die Sachen, die ich mitgebracht habe. Und draußen ist dann wir.
Jetzt hattest du am Anfang gesagt, als du das erste Mal hier drin warst, sind so Tauben durchs Haus geflogen, es war alles total staubig und so. Das ist ja, glaube ich, so eine Never-Ending-Story, wenn man so eine Halle hat, die instand gesetzt werden muss. Ich glaube, die wird nie fertig werden, es sei denn, man hat so viele Millionen, dass man die dann so sauber und clean macht, dass sie aber dann gar nicht mehr den Charme hat, den sie vielleicht jetzt hat. Aber ihr müsst ja viel Liebe, vor allem Liebe wahrscheinlich, aber eben auch Zeit und Geld investieren. Jetzt frage ich mich tatsächlich, habt ihr Unterstützung? Du hast kurz von Investoren geredet, aber gibt es so eine Basisförderung, die euch sozusagen so eine stabile Grundlage gibt, dass ihr hier ein bisschen angstfrei in mittelfristiger Zukunft sein könnt?
Nee, die Angst, die müssen wir selber tragen bisher. Es ist halt so, man muss sagen, wir haben uns gegründet während Corona. Als wir uns gegründet haben, war auch damit klar oder wurde uns klar, dass wir auf nichts Anspruch hatten, 2 Jahre lang. Also wir konnten nicht unterstützt werden. Wir sind einfach, haben nicht existiert. Das ist ganz interessant, wenn man sich an die Corona-Zeit zurückerinnert, was gestützt, gehalten und gefördert wurde, damit Kultur nicht zusammenfällt. Wir waren praktisch der Neubeginn. Wir haben neu angefangen, es ist ein neues Zeitalter gewesen und dafür gab es gar nichts. Das heißt, wir haben zu einer sehr schlechten Zeit angefangen. Man konnte auch keine Gespräche in dieser Zeit führen, das war auch sehr schwierig. Das heißt, wir, und das liegt sowieso in unserem Kern, lieben erstmal vor allem eine gewisse Unabhängigkeit. Das kann man immer hinterfragen, was jetzt Unabhängigkeit ist, aber auf jeden Fall eine Unabhängigkeit von Mitteln Dritter. Deshalb haben wir auch die Mahalla, oder habe ich die Mahalla als eine GmbH und KKG verankert. Und habe gesagt, ich suche mir Kommanditisten, ein Wort, was ich lange nicht aussprechen konnte und nicht verstanden habe. Aber es heißt ja eigentlich Partner. Das heißt, wir haben ein sehr breites Fächerwerk an einem Partner-Tableau angelegt. So, wir wollen 100 bis 150 Partner finanziell an die Mahalla binden. Das ist unser Endziel, um diese Anfangsmillionen, die so ein Projekt halt wirklich verschlingt, eigentlich eher aus der Privatgesellschaft zu holen, damit das Haus und das Gebäude sich nichts verschreiben muss. Und es ist auch schwierig, weil es uns nicht gehört und so weiter. So. Für unser Programm und unsere Inhalte können wir dann in einem zweiten Schritt eher auch Förderung sehen oder so. Aber für uns war wichtig, eigentlich alles auf einen Wirtschaftskreislauf zu setzen. zu sagen, Kultur kann auch wirtschaftlich funktionieren. Das ist vielleicht auch dumm, weiß ich nicht. Aber das ist so unser Gefühl gewesen in der Zeit. Und so haben wir das aufgebaut und haben dann, ich hatte noch ein bisschen Geld übrig, ich habe das Startkapital gegeben für die Grundentwicklung, Architekten, Bauplan und so weiter. Und nach einem Jahr der Prüfung, habe ich auch erst unterschrieben, den Mietvertrag zum Beispiel, haben wir dann angefangen, das Projekt zu öffnen. Habe mit ein paar guten Bekannten mich getroffen, ihnen meine Pläne gezeigt und habe dann so überall kleine Geldbeträge eingesammelt. Ich wollte keinen großen Partner, ich wollte jetzt nicht den einen Finanzier oder sowas. Es gibt so einen Satz, den habe ich früh geschrieben, der hieß, niemand soll die Mahala besitzen. Und deshalb haben wir das in sehr, sehr aufgeschrotet. Es hat Vor- und Nachteile, aber das ist eigentlich, sagen wir mal, unser Grundfinanzierungsprinzip. Da dann aber Corona und die letzten 2-3 Jahre nicht die Jahre der Großzügigkeit waren in der Gesellschaft und viele Leute natürlich sich um ihre eigenen Schwierigkeiten kümmern mussten, ist jetzt so ein Projekt wie die Mahala, hat es nicht einfach gehabt. Dadurch mussten wir eigentlich sehr früh in eine Betriebswirtschaftlichkeit gehen. Wir wollten eigentlich ein bisschen länger in Ruhe aufbauen und ausbauen, mussten dann aber sehr früh anfangen, eigentlich kleine Veranstaltungen reinzunehmen, Untervermietung zu machen, für Film- und Fotoproduktion zu vermieten, was auch alles Spaß macht und prima ist. Aber wir hatten ein bisschen anderes Druckverhältnis. Wir waren auch vor einem Jahr fast pleite und insolvent, weil es einfach nicht funktioniert hat. Haben uns dann nochmal neu mit allen hingesetzt, vor allem mit uns selber, und haben einiges nochmal verändert. Haben dann letztes Jahr eigentlich ein Jahr des Überlebens gehabt. Es ging eigentlich nur darum, wir müssen unsere Kosten decken, wir müssen unsere Miete bezahlen, unsere Betriebskosten, egal wie. Und jetzt sind wir, sagen wir mal, ein Stück weiter, wie wir uns strukturiert haben, aber auch, wie wir genützt werden. Und diskutieren jetzt, nach, sagen wir mal, 3 harten Jahren, und vielleicht auch, ich persönlich habe persönliches Problem mit Förderung, das kommt noch aus meiner Filmzeit, muss ich sagen. Als ich halt Filme gemacht habe und ich fing an, die in Deutschland zu machen, war mir das alles zu kompliziert und ich bin immer rausgefallen, weil meine Filme keine Filme sind und nicht filmförderungsfähig sind und trotzdem muss ich diese ganzen Canossa-Gänge machen, dass ich so ein bisschen damals schon angefangen habe, eine eigene alternative Finanzierung zu entwickeln, die zu mir passt und nicht ich mich passend mache zur Förderung. Und dadurch habe ich natürlich so ein Traumata, würde ich mal sagen. So, nichts gegen die deutsche Filmförderung, aber so in meinem persönlichen Fall musste ich einen anderen Weg wählen und habe dann natürlich das hier auch, glaube ich, so begonnen. Ich hätte es einfacher haben können, hätte ich so den klassischen Weg gegeben. Es gibt ja auch wirklich tolle Möglichkeiten. Und erst jetzt schauen wir uns das an, ob wir Möglichkeiten wie Schallschutzfonds, Atelierförderung, also es ist ja ein Dschungel an Möglichkeiten, ob wir das doch zum Teil beanspruchen, um einfach schneller wachsen zu können, weil wachsen heißt für uns erstmal, das Gebäude voll betriebsfähig zu kriegen, voll genehmigungsfähig zu kriegen und vor allem schön zu bekommen, ja.
Also schön ist es schon, das kann ich allen sagen, die jetzt hier zuhören, aber ich verstehe, was du meinst. Kommen wir doch mal zu dem Programm. Also was für eine Vision hast du, was Veranstaltungen angeht hier im Haus? Ich weiß ja, dass auf eine kommen wir wahrscheinlich gleich ein bisschen konkreter zu sprechen, aber so grundsätzlich, was soll hier stattfinden?
Ja, was soll hier stattfinden? Da gibt es für uns 2 Aspekte. Natürlich kommen wir ja selber oder ich auch vom Machen, vom Kulturmachen. Und ich bin sehr crossover veranlagt. Ich bin gar nicht so in einem Genre drin. Deshalb bin ich auch nicht ein Filmregisseur oder ein Fotograf oder ich bin auch kein Bildhauer oder sowas. Ich mag aber sehr indisziplinär arbeiten und liebe Musik machen genauso wie Filme machen. Deshalb muss ich mich nicht als Musiker sehen oder alles. Also ich glaube, ich bin auch dann so eher ein paar Leute sagen, ich wäre so ein Gesamtkünstler oder sowas, ja. Und in dem Sinne, natürlich haben wir ganz große Lust, ein paar aufregende Abenteuer selber hier zu gestalten und zu erleben, Dinge nachzuforschen, die uns interessieren. Für einen Künstler, auch für mich zum Beispiel als Filmemacher, es ist wahnsinnig schwer, frei zu denken, frei zu reden und frei zu handeln, wenn du in Abhängigkeiten bist. Die Mahalla ist auch ein ganz großer Ansatz für Unabhängigkeit. Für die Inhalte, die wir spielen wollen. Ich will nicht jemand gefallen und deshalb gerufen werden, sondern ich will machen und dadurch ein eigenes Theater, eine eigene Oper, Ausstellungsraum. Du kannst so im Fußballfeld, also Mahalla kann für so vieles stehen. Ja, das zieht mich wahnsinnig an. Und so kreiere ich natürlich eine Handvoll Veranstaltungen oder Inhalte oder Projekte, die sagen wir mal, aus meiner kreativen Feder dann kommen. Und zum anderen liebe ich aber auch das Anzuziehen von außen, spannende Sachen, gute Sachen, wilde Sachen, Sachen, die in der Nische sind, Sachen, die nicht im System ihren Platz haben. Es gibt so vieles, was wir nicht sehen oder was keinen Raum hat. Und davon sind auch viele Räume verloren gegangen in Berlin natürlich, dass wir schon hier uns auch als einen Incubator sehen, für Möglichkeiten, für Leute, ihre ersten Schritte zu machen. So die ganzen Studios in der Mahalla zum Beispiel sind klein. Das ist für Leute, die sich finden, die sich suchen, die sich entwickeln. Wenn jemand sehr erfolgreich ist, ist der Platz zu klein für die Studios. Sie müssen dann die Mahalla verlassen und ihr großes Studio haben oder so. Also dass das die Mahalla so ein Vorort ist für vieles, was ich finden kann, begegnen kann, ausprobieren, auch dieses Ausprobieren. Ja, dadurch, dass wir jetzt einen Ort haben, den wir im momentan sagen können, der gehört uns, ja, auf jeden Fall in der Verantwortung, können wir ganz vieles auch großzügig möglich machen, dass es passiert.
Das passt ja ganz gut auch zu diesem Mutterbild, was du vorhin schon angesprochen hast, dass man hier hinkommt, hier anfängt, hier so ein bisschen groß wird, viel lernen kann, gleichzeitig aber auch sehr geschützt, scheint mir das ein großer Schutzraum zu sein. Und es gibt eine Veranstaltungsreihe, die heißt Sanctum of Sound, die habt ihr letztes Jahr wohl schon mal gemacht. Jetzt kommt die dieses Jahr wieder ab März, immer am ersten Sonntag im Monat, 12 Stunden Musik. Und in dem Text, den du dazu geschrieben hast oder den ihr dazu veröffentlicht habt, steht eben, dass es ein urbaner Rückzugsraum sein soll, in dem man mal schweigt, mal zu sich kommt, mal dieser, für mich war das eben so ein Bild auch auf jeden Fall durch so eine Musik, die, so stelle ich mir das vor, sehr ambientmäßig elektrisch ist, sehr rhythmisiert, dass man wirklich in so eine Art Trance-Zustand schon fast kommen kann, aber mal wirklich 12 Stunden lang so ein bisschen auf sich zurückfallen kann, was ja in dieser Stadt eigentlich so gar nicht möglich ist. Und dieser ganze Ort scheint mir so ganz gut geeignet dafür zu sein.
Auf jeden Fall. Naja, so ein Bild von der Mahalla, das ich immer gesehen habe, auch die Schwarze Halle hat das sogar, ist, die Räume haben auch was Kirchliches, die haben was Spirituelles, durch diese große, alle in sich aufnehmende. Und Mahalla ist so ein bisschen Kirche ohne Religion. Ne? Und Sanctum of Sound ist so entstanden auf dieser Besonderheit des Gebäudes. Mahalla ist auch ein Tagesort, ist wunderschön am Tag, muss gar nicht nachts hierher kommen, tagsüber ist es so flutend, dass für uns auch sehr interessant ist, Programme in den Tag zu entwickeln. Was machen wir eigentlich tagsüber? Und Sanctum of Sound kommt natürlich, weil ich auch im Musikashram bin und da sehr viel Musik gemacht habe, ist so Musik so ein neues Liebesfach geworden. Und bei Sanctum of Sound ist so einfach der Ansatz da zu sagen, haltet doch einfach mal die Klappe, nehmt euch doch einfach mal alle nicht so wichtig, ihr müsst doch keine Show abziehen, kommt einfach her. Entspannt euch, setzt euch hin, nehmt euch Zeit, so wie ihr es habt, schlaft, hört, ja. Die Musiker machen keine Show, die Musiker sind keine Stars, es ist nicht das Verhältnis, ihr seid das Publikum und wir sind die Akteure, es ist eine Gesamtatmosphäre, die entsteht. Es ist extrem friedlich, liebevoll friedlich und es ist so, ich bin ja dann immer 12 Stunden da. Es ist für mich dann, wenn ich nach Hause gehe und auch die nächsten Tage, wirkt es unheimlich nah. Es ist so wie Spa. Es ist wirklich so, ich bin erholt danach, obwohl ich 12 Stunden gearbeitet habe und sehr viel zu tun habe an so einem Tag. super entspannt durch die Frequenz, die Gesamtfrequenz, die da an Sound entsteht. Und was wir machen ist eigentlich, und das ist ganz interessant, wir fordern die Musiker heraus zu sagen, spiel mit dem Gebäude. Mach deine Musik mit der Mahala. Sag mir nicht, der Sound ist schlecht, weil du jetzt so und so funktionierst, sondern spiel dich auf die Mahala ein, nütze die Mahala, die einen eigenen akustischen Raum macht und lass dich gehen drin. Und die Musiker vergessen dann ihre Songs und ihre festen Tableaus und so. Und es gibt vor allem ganz viele tolle DJs, die sich jetzt bei uns melden, die sagen, sie wollen einfach mal was anderes machen, die ein bisschen technomüde sind, die elektronikmüde sind, die nachtmüde sind, die drogenmüde sind, die kraftmüde sind, die einfach auch älter werden zum Teil. Und die schwappen jetzt bei uns rein auf eine tolle Art und spannende Art und sagen, ich will jetzt mal runterfahren, ich will mal runterfahren, aber auch senden. Und Sanctum of Sound ist ja eigentlich so, was ist die neue Heiligkeit im 21. Jahrhundert, wenn man damit spielt? Was ist die neue spirituelle Musik? Ja, weil das, was auf Soundcloud zu finden ist, ist ja alles sehr folkloristisch und so. Was ist eigentlich, was ist möglich? Und das zu zelebrieren, das ist das, was wir dann immer einmal sonntags machen und das wirklich auch als langes Fenster und so, dass du das Gefühl hast, oh, ich bin aufgewacht, oh, Sanctum of Sound, ja, ich verpasse mal den ersten, ich brauche noch ein bisschen. Also es ist so, ja, die Tür ist offen und wie viel man jetzt davon nimmt, das sehen wir ganz entspannt.
Wenn man jetzt noch mal so auf die künstlerische Vielfalt oder die Bandbreite anschaut, wie breit wollt ihr euch hier aufstellen?
Das ist eine gute Frage. Wie breit wir uns aufstellen wollen, ist uns nicht klar. Und wollen wir auch nicht festlegen. Wir wissen, mit was wir anfangen und du fängst mit dem an, was du kannst und was du kennst und was du auch gut weitergeben kannst. Aber die Mahala ist da so offen, was hier stattfinden könnte und kann und auch was noch kommt in den nächsten 20, 30 Jahren. Ja, wir haben jetzt gerade so einen extremen Wandel mit der AI zum Beispiel, das ja in alle Bereiche eine Veränderung bringt. Wie verändert das die Mahala zum Beispiel? Wie verändert das die Kunst? Wie verändert das das? Und da wollen wir auch extrem offen bleiben eigentlich. So, wir wollen gar nicht die Vergangenheit darstellen. Wir wollen wirklich, Mahala sagt auch, Seekers, Dreamers, Searchers. Ja, das ist so unsere Hauptzielgruppe. Leute, die am Suchen sind, am Träumen sind, ja. Und da sind wir selber auch. Das heißt, wie breit das geht, völlig offen. Wir wollen einen Garten bauen in der Mahala an der Wand. Wir wollen so viele schöne kleine Träume verwirklichen. Und wir haben so viel Platz und Programm. Also das Schöne an der Mahala ist halt, da wir nicht festgelegt sind und uns eigentlich auch lange nicht festlegen wollen. Vielleicht wird die Zeit es irgendwann dann darstellen. Können wir alles machen im Moment. Nichts ist peinlich für uns. Nichts so, oh, wir sind doch die, die können doch nicht das und so. Ne? Wir hatten hier Abiball, wir haben hier Hochkunst, wir haben hier, also wir haben solche Brüche und wir lieben diese Brüche. Ja. Ja.
Also ein interdisziplinärer Kulturort, der viel Potenzial hat und ja, einen Leiter, einen Chef möchtest du wahrscheinlich gar nicht genannt werden, oder?
Ich bin Künstler.
Also einen.
Für mich ist auch Mahala, muss ich sagen, ist auch eine künstlerische Arbeit. Ja. Ja. Nur, dass ich jetzt nicht so sehr mit einem. Also, ich arbeite halt mit dem Menschen. Das hat mich immer interessiert. Wenn meine Projekte sich anschauen, meine Filme, ist der Mensch immer im Zentrum. Ja. Nicht Geschichten einzelner. Und auch das will ich hier ja weiterführen. Ne? So, dass. Die Hauptarbeit ist für mich jetzt einfach, anderen Platz zu machen. So, gute Reife im Alter, glaube ich, geht jetzt. Ja. Weiß nicht, ob das früher gekonnt hätte. Aber jetzt so Platz zu machen und zu ermöglichen und so passieren zu lassen. Ja, das ist der Reiz, der hier für mich ganz tief drin steckt.
Also könnte man doch sagen, im Grunde kuratierend bist du, aber du bist gleichzeitig auch vor allem fördernd und fordernd. Ja.
Ja. Doch, ja, ja, ja.
Wenn ich nochmal aus dem Fenster gucke und drüben die Wohngebäude sehe, oder wenn man mit der Tram fährt, hier wohnen ja unglaublich viele Leute, man ist ja dann doch immer überrascht, dass an anderen Ecken von Berlin auch so viele Leute wohnen, außerhalb des S-Bahn-Rings zum Beispiel. Habt ihr Kontakt mit denen? Erreicht ihr die? Kommen die euch besuchen? Nehmen die am Programm teil?
Total. Die sind vom ersten Tag auf uns aufmerksam natürlich, weil man muss sehen, hier in der Mahalla war 15 Jahre kein Licht. Mhm. Die ganze Wilhelminenhofstraße war tot. Und die Bevölkerung hier hat eigentlich ihren Sinn oder ihre Hälfte verloren. Früher hat es ja ineinander gearbeitet. Viele, die hier wohnen, haben hier gearbeitet oder in den anderen Gebäuden. Und ich bin ja dann gleich ein paar Wochen später hier auch noch hergezogen. Das heißt, ich wohne auf der anderen Seite von der Mahalla in der Wilhelminenhofstraße. Das heißt, ich gehe zum Bäcker, ich gehe zum Optiker, ich nütze die Infrastruktur. Und bin da so reingewachsen, super offen, super nett. Es gibt bestimmt auch ein paar, die nicht so wissen, was sie von uns halten sollen. Das ist okay, aber wir bemühen uns auch von Anfang an sehr transparent zu sein. Die Leute können hier reinlaufen, die können hier Führung machen, die können gucken kommen. Hier ist immer die Tore offen, so jetzt ab März wieder, im Winter ist es zu kalt. Dann laufen die hier rein und schauen sich das an, bringen ihre Kinder mit, ihre Omas, was weiß ich. Das ist ganz nett und wir machen im Programm auch ganz gezielt, überlegen wir uns, okay, ist ja schön, Hochkultur zu machen und international und cool und alles, aber was machen wir denn für die Umgebung? Und letztes Jahr hatten wir hier den Weihnachtsmarkt. Da war dann das Haus voll mit Oberschöneweide. Das war auch super, das war auch wichtig. Wir denken auch über Kinderfeste. Also wir haben einige Veranstaltungen, die eigentlich auch wirklich hier die Umgebung mit reinnehmen. Und das Gute ist halt, wir können einen Wochenmarkt machen und abends die erste Performance aus Tralala holen. Ja, das sehen wir halt auch hier als Möglichkeit. Und wir kommen von außen, wir sind jetzt hier, aber wir wachsen jetzt hier rein und wir wollen auch menschlich reinwachsen. Ja.
Ich finde es total spannend. Ich habe es vorher nicht so gedacht, dass mich das jetzt dann doch so kriegt auch. Ich finde es ganz spannend, diese Mischung aus ermöglichen und ja selber einfach hier für sich selber auch sowas, sich so hier reinzuarbeiten. Mir fehlen glatt die Worte, ne? Aber gleichzeitig eben auch so offen zu sein, dass man eben auch sagt, wir versuchen gar nicht in irgendeiner Art und Weise abgegrenzt zu sein und irgendwie so elitäre Kunst zu machen, sondern ganz offen und ganz gezielt auch zu sagen, wir wollen auch ein Kiezort sein. Ich finde diese Mischung wahnsinnig spannend und wünsche dir deshalb auf jeden Fall und nicht nur deshalb viel Erfolg mit der Mahalla auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte, solange dich das hier treibt und dass hier ganz viel, ja, dass hier ganz viel Mutter ist im Haus und ganz viel geboren wird an toller Kunst und Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Schöne Worte.
Und das war sie, die Kulturfritzen-Podcast-Folge 107, eine Einladung nach Oberschöneweide in die Mahalla. Ihr fahrt bis Schöneweide mit der S-Bahn und macht dann einen kleinen Spaziergang oder ihr steigt in Karlshorst in die Tram M27 und fahrt bis in die Wilhelminenhofstraße. Gerade jetzt, wo es Frühling wird, lohnt es sich besonders, hierher zu kommen, alte Industriearchitektur anschauen, eine Veranstaltung in der Mahalla besuchen natürlich, einen direkten Zugang zur Spree und den damit verbundenen Weitblick gibt es auch. Ich wünsche euch viel Freude dabei und freue mich über eure Rückmeldung zu dieser Folge oder von eurem Besuch hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.